Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo.
Wie geht's dir hier und heute zwischen den Corona-Lockdowns, aber natürlich eben auch mit dem neuen Album und der neuen Single am Start?
Ja, mir geht's gut, weil alles auf Neuanfang steht. Also mein letztes Jahr war ja auch eins der Veränderungen. Für viele war es Veränderung, aber für mich hat es ja auch noch bedeutet, privat nochmal komplett neu anzufangen. Und da war so die Arbeit an der neuen Musik ja irgendwie quasi immer etwas Schönes, etwas, worauf ich mich freuen konnte. Und insofern ist es jetzt irgendwie spannend zu sehen, die ersten Reaktionen zu hören zu dem ersten Song, und alle sind neugierig auf das Album und das macht mich natürlich total froh.
Du hast es ja selber als dein Debütalbum bezeichnet.
Auf eine Art und Weise, denn damals als Teenager waren ja ganz viele Leute involviert, die Blümchen mit mir zusammen kreiert haben. Und jetzt nochmal in die Musik reinzugehen, ist natürlich komplett die Summe der Dinge, alles, was ich gelernt habe, selbstgeschriebene Lieder, getextet und eben auch komponierte Lieder von mir. Das ist natürlich viel persönlicher.
Neues Album, aber eben auch, du hast es gerade erwähnt, ein Neustart für dich ganz persönlich. Du hast dich getrennt von deinem Mann, du hattest eine Scheidung tatsächlich. Und ich habe gerade gesehen, auf Instagram hast du Jürgen Markus gesungen. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben.
Ja. Schlager ist ja an so vielen Stellen wirklich für alle Lebenssituationen anwendbar, genauso wie Gold bei meiner Single, das Herz aus Gold wird da gesucht, das war irgendwie so mein Leitfaden, wenn ich irgendwie so ein bisschen down war und mir gesagt habe, Mann, kommt da überhaupt noch mal jemand, wird sich noch mal jemand in dich verlieben? Und dann habe ich mich aber auch gefragt, wonach suche ich denn in jemanden, der zukünftig mein Partner ist? Und da war dieses Thema Herz aus Gold. Und Jürgen Markus hat es einfach schon immer richtig gesungen. Man hat so lange Zweifel und ist irgendwie down und dann kommt da einfach jemand ins Leben geschallert und dann ist wieder alles toll.
So absolut. Läuft ja immer. Genau, das ist nämlich das Faszinierende, dass diese Schlager von damals, wenn man da mal genauer hinhört, der ist ganz schön viel Philosophisches und so Lebenserfahrung drin.
Absolut, ich bin ja ein großer Fan von diesem Oldschool-Schlager, feiere den richtig und durfte ja auch im Theater, in meiner Theaterjahren, Alexandra spielen. Das war so ein ganzes Stück über ihr Leben, auch richtig wahnsinnig schöne Lieder. Ich glaube, man hat irgendwann mal angefangen, so alles über einen Kamm zu scheren, aber Oldschool-Schlager ist auf jeden Fall gelebtes Leben und Weisheit.
Lass uns mal einen Blick zurückwerfen, tatsächlich so in deinem Leben. Du bist ja ein echtes Multitalent, kann man wirklich sagen, Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin, in Hamburg geboren und aufgewachsen und das erste Mal vor der Kamera gestanden, als Kindermodel für ein Versandhaus. Wie alt warst du denn da?
Ja, für Süßigkeiten. Also ich war schon immer ein bisschen verfressen und Süßigkeiten haben mich gelockt und ich war in diesem Katalog so zwei, dreimal gebucht und dann war mein großer Durchbruch als Kindermodel. Ich hätte bei einer Werbung mitspielen sollen, dann habe ich aber den Hauptdarsteller, den Kinderhauptdarsteller nicht gemacht und habe einfach gebockt und das ist irgendwie ganz cool gewesen, weil Kinder dann ja auch zu nichts bewegt werden können, wenn sie nicht wollen, und meiner Mutter war das dann aber so peinlich, dass das dann auch schon wieder das Ende meiner Kindermodelkarriere war.
Wie alt warst du da?
Ich war so richtig süße 4, 5, ich hatte einfach so einen Lockenkopf und ich sah wirklich aus wie so eine kleine Puppe.
Du hast schon ganz früh Musikunterricht genommen, Klavier und Querflöte. Das sind ja recht schwierige Instrumente. Hast du dir die selber ausgesucht?
Klavier hat sich ergeben durch unsere Nachbarschaftsconnection. Ich glaube, die Klavierlehrerin ist in die Straße gekommen und dann haben die Wagner-Kinder auch Klavierunterricht bekommen. Querflöte habe ich mir später ausgesucht in der Schule. Da wollte ich eigentlich Saxophon spielen in der Big Band, das war aber besetzt. Und Querflöte hatte den Vorteil, dass man an Weihnachten immer von Haus zu Haus gehen konnte und singen konnte. Und die Leute waren beeindruckter, wenn da eine Querflöte dabei war und man quasi gesungen hat, um Geld einzusammeln.
Und hast du dann tatsächlich freiwillig auch geübt oder musste man dich da so ein bisschen zwingen?
Ja, ich war wirklich immer so mittel. Also ich hatte immer so einen Anfangserfolg und dann habe ich stark nachgelassen. Also aus mir ist keine gute Instrumentalistin geworden. Das mit dem Singen habe ich ganz gut hingekriegt.
Und du hast ganz früh auch schon eine Band gegründet, habe ich gesehen, zu Schulzeiten.
Ja, das ist so, dass wir in unserer Schule sehr dazu aufgefordert worden sind, uns musikalisch zu betätigen. Ich war im Chor, ich war in der Big Band und irgendwie denkt man natürlich, boah, eine Band haben, das ist cool. Aber zu einer Band haben gehört halt auch üben und sich verabreden und da war das dann auch schon wieder schwierig und niemand wollte Bass spielen. Das war das unbeliebte Instrument. Also wir sind da nicht weit gekommen. Deswegen bin ich jetzt auch heute eine Solo-Künstlerin geworden.
Mit 14 Cheerleader American Football Team in Hamburg.
Das stimmt. Das war eine sehr wichtige Zeit und die hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass ich heute auf der Bühne stehe. Denn als Cheerleader ist ja Tanz und Performance auch ein wichtiges Element neben dem ganzen Akrobatischen. Und das hat mir schon damals wahnsinnig gut gefallen, Choreografien zu lernen und hat mich auch irgendwie dafür vorbereitet, später auf der Bühne zu stehen. Und es ist eben auch ein Teamsport und das ist toll. Das würde ich jedem jungen Menschen wünschen, dass der sich einfach in so einem Team einordnet, einen Platz findet und dadurch auch irgendwie merkt, dass alle wichtig sind. Also auf meinen Tourneen würde ich sagen, sind die meisten Leute immer glücklich gewesen, weil ich nicht sage, wir auf der Bühne sind besser als ihr anderen. Wir tragen alle dazu bei, dass wir einen tollen Abend haben.
Und eigentlich habe ich gesehen, du bist durch deine Musiklehrerin dann eben auch zu dem Musikprojekt, also eben auch dem Song Herz an Herz gekommen. Wie war das?
Da gab es so verschiedene Ansätze. Also es führt wirklich in viele, viele Richtungen. Aber es war dann irgendwie tatsächlich, dass ich das so verdichtete. Einerseits war meine Managerin mit einem meiner Produzenten befreundet. Gleichzeitig war die Freundin des anderen Produzenten, die Tochter einer Lehrerin. Es war wirklich sehr, sehr abgefahren, dass das sich so alles zusammenfügte. Auf eine witzige Art und Weise haben die einfach an ein 15-jähriges Mädchen geglaubt und gesagt, hey, wir setzen auf dich und wir versuchen, einen Plattenvertrag mit dir zu bekommen. Und meine Mutter war dann verrückt genug, das zu unterschreiben und hat einfach so viel Vertrauen gehabt, mich in diese Welt zu entlassen.
Herz an Herz. Herz kommt ja ganz viel vor, auch in deinen jetzigen Songs. Bist du so ein richtiger Bauchmensch oder manchmal auch kopfgesteuert?
Ich bin wirklich eine witzige Mischung, denn meine Mutter ist Kroatin und sicherlich sehr emotional und herzgesteuert und mein Vater ist Norddeutscher und so ein Denker und analytischer Kopf. Insofern ist es so, dass beides irgendwie in mir ist und ich sage in meinem Leben ganz oft und ganz schnell, ja, mache ich, ich springe so rein und dann fange ich hinterher an, darüber nachzudenken und dann mache ich dann irgendwie so komische Tänze. Aber das führt dann eben auch dazu, dass ich letztes Jahr auf dem Mount Kenya war, mein erster 5000er, weil ich dann einfach nicht lange vorher drüber nachdenke, sondern einfach sage, ja, mache ich.
Du hast ja tatsächlich ganz, ganz viele durch ihre Kinder, durch die Jugend auch begleitet mit deinen Songs und überhaupt durch deine Anwesenheit. Du hast ja irre viel gemacht und immer als Blümchen. Wie kam es denn zu diesem Nickname?
Es war tatsächlich ein Spitzname. Meine Mutter hatte einige Spitznamen für mich. Einige waren auch ein bisschen weniger nett. Und Blümchen war irgendwann mein Blümchen, weil mein Name ist ja auch eine Blumenname. Also Jasmin ist natürlich auch eine Blume. Und irgendwann war es so, dass jeder mich so gerufen hat. Es hat einfach irgendwie, glaube ich, im Empfinden der Leute gut zu mir gepasst. Und ich würde meinen, es gab auch Freunde von mir, die gar nicht wussten, wie ich wirklich heiße. Und es hat sich dann aber gedreht, als mein Künstlername dann Blümchen war, haben sie angefangen, dann neue Spitznamen für mich zu erfinden. Mhm. Und Pfannkuchengesicht war quasi einer der wenigen netten.
Wäre auch zu lang gewesen. Wie war denn das damals plötzlich für dich, dann in der Bravo und Co. aufzutauchen? Ich meine, du warst ja mitten in der Pubertät.
Ja, das war wirklich unwirklich, weil ich war ja auch ein Bravo-Leser. Also ich war in dem Alter, wo Bravo meine Bibel war und auf einmal war ich da selbst drin und das war ein bisschen schräg. Bei uns in der Klasse hatte immer Manuela die Bravo. Die hat die dann immer mitgebracht an dem Tag und dann haben wir sie alle gelesen. Und als ich dann da drin war, war das natürlich für alle super strange, weil die Leute in der Bravo waren ja natürlich nicht deine Klassenkameraden. Und wir mussten uns alle so ein bisschen dran gewöhnen. Und für mich war das lange Zeit so, dass ich mich eher wie die Gewinnerin eines Backstage-Passes gefühlt habe, bevor ich mich als Kollegin empfunden habe. Aber es ist natürlich wahnsinnig aufregend, dass auf einmal all diese ganzen Boygroup-Jungs, die man immer in der Bravo gesehen hat und dessen Poster man an der Wand hatte, auf einmal deine Kollegen sind und die stehen dann im Backstage neben dir und essen denselben Reis wie du.
Wie hast du es denn geschafft in dieser Zeit? Also ich meine, gerade pubertierend ist man ja eh schon schwierig. Wie hast du es denn da geschafft, nicht abzuheben?
Ich glaube, ich habe das alles gar nicht wirklich glauben können. Ich habe zwar diese Konzerte gemacht und wenn ich mich heute dann dabei beobachte, ich kann ja auf YouTube irgendwie auch irgendwie einfach mich sehen, wie ich da mit 17 so rumgesprungen bin, dann denke ich immer, wie habe ich das bloß gemacht? Wo hatte ich diesen Mut her? Aber irgendwie habe ich einfach gemacht und das ist das Tolle am Jungsein, du machst einfach irgendwie. Und ich mochte halt, glaube ich, die Freiheit, die darin steckte und das mich austoben können. Und dadurch, dass ich mich ja einer wie von denen gefühlt hat, hatte ich immer das Gefühl so, ich mache das hier oben, aber einfach, ich mache das für euch, weil ich bin eine von euch. Das war so das Gefühl. Und insofern hatte ich gar keinen Grund abzuheben. Für mich war das alles zu abgefahren.
Nach der 10., also mit Realschulabschluss, bist du dann von der Schule weg. Hast du jemals bereut, nicht das Abi gemacht zu haben?
Einerseits schon, andererseits nicht. Also es war ja immer quasi der Plan. Du gehst dein Leben lang zur Schule und das ist quasi das große Ziel. Und dann dachte ich, mache ich so ein Jahr Musik und dann fange ich wieder an, zur Schule zu gehen. Und dann hat sich das nie erfüllt. Und ob ich das Abitur jetzt nochmal nachmachen würde, wahrscheinlich nicht. Aber ich hätte Bock zu studieren. Aber es gibt ja mit Berufserfahrung, gibt es ja Studienfächer, die man machen kann. Und das Tolle an einem Studium im Alter ist ja dann, dass ich mich ja um das kümmern kann, was mich dann interessiert. Also irgendwas Geisteswissenschaftliches zum Beispiel. Ich muss dann ja nicht mehr Wirtschaft studieren.
Hm. Und dann ging ja eben die Karriere auch so richtig ab. Moderation, Fernsehen, Radio, Mini-Playback-Show. Man kann das gar nicht alles aufzählen. Verschiedene Formate auf Viva oder ein Gastauftritt bei GZSZ natürlich auch. Das war ja für viele so ein Einstieg, aber du hast dann schön alles andere auch weitergemacht. Kamst du in dieser Zeit überhaupt dazu, mal nachzudenken, wohin du eigentlich willst?
Ich denke immer noch drüber nach. aber ich habe das auch mittlerweile akzeptiert, dass das so zu mir gehört. Also, dass ich einfach auf das reagiere, was zu mir kommt. Also ich wusste nicht, dass ich das Theater verlassen würde, bis ein Regisseur kam, der mir einfach 6 Wochen lang das Leben zur Hölle gemacht hat. Da wusste ich so, hier möchte ich nicht bleiben. Und dann kam zum Beispiel wieder das Angebot, um die Ecke Blümchenkonzerte zu geben. Und das war so abstrakt, aber hat zu dem Zeitpunkt irgendwie gepasst. Und das hat dann wieder zu neuer Musik geführt. Also für mich scheint es das Richtige zu sein, keine zu großen Pläne zu machen.
Hm. Und gab es denn jemals so einen Moment, in dem dich vielleicht doch der Ruhm und der Erfolg so ein bisschen überfordert hat? Und wurde gesagt, oh Mann, Überholspur ist jetzt schön, aber wie komme ich da wieder runter? Oder hast du, wie du eben gerade gesagt hast, einfach gemacht? Ging das durchgängig so?
Ganz großen Beef mit Prominentsein hatte ich, glaube ich, nie, weil ich es schon irgendwie immer war. Ich habe auch nie die Erfahrung gemacht, dass ich deswegen keine Beziehung haben kann oder dass ich keine Freunde finde. Ich habe irgendwie von Anfang an irgendwie, glaube ich, einen ganz guten Umgang damit gefunden. Es gibt natürlich immer so Momente, wenn jetzt neue Musik rauskommt, dann habe ich natürlich Bammel, dass das keiner mag. Und dann ist es natürlich immer ein Game mit gemocht werden und Ablehnung erfahren. Scheitern gehört manchmal einfach dazu. Und irgendwie mein Kopf sagt mir, natürlich ist es logisch, du kannst nicht in allem gewinnen und du kannst nicht immer die Beste sein und die Erfolgreichste. Es gehören eben auch die Rückschläge dazu. Und von denen habe ich auch so einige erlebt. Es ist halt immer wieder mutig sein. Ich glaube, Künstler zu sein bedeutet immer wieder mutig zu sein. Im Leben muss man immer wieder mutig sein. So. Bei mir kriegen das nur mehr Leute mit, wenn es richtig gut läuft oder wenn es schlechter läuft.
Hm. Als Blümchen in den 90ern hast du wirklich richtig abgeräumt. Millionen Platten verkauft, Preise bekommen, Echo und Co. Wenn du mal so zurückblickst auf die 90er, was macht dieses Pop-Jahrzehnt so besonders?
Es ist wirklich ein spannendes Jahrzehnt und mit Abstand betrachtet wird es eigentlich noch toller. Denn musikalisch hatten wir so was wie mich, ne? Also so elektronische Vielfalt. Gleichzeitig gab es ja auch Grunge. Ich meine, die 90er sind eben auch Nirvana. Es gab einfach so wahnsinnig viele musikalische Pole. Und wenn wir es jetzt einfach als Lebensgefühl bezeichnen. Und ich glaube, das macht die 90er so besonders. Und deswegen gehen wir 90er-Kids auch auf 90er-Festivals und feiern dieses Jahrzehnt. Es gab halt eine unheimliche Freiheit. Alles war möglich. Es war irgendwie, also es wurde nichts limitiert. Und man konnte sich wirklich frei entfalten. Und was durch die elektronische Musik da in die Welt geschickt worden ist, ist einfach Wahnsinn. Elektronische Musik wurde in den 90ern mitunter noch angefeindet. Und heute ist das ja gar kein Thema mehr. Also die größten Künstler der Welt arbeiten mittlerweile fast ausschließlich elektronisch.
Ab 2001 bist du dann unter deinem richtigen Namen, also Jasmin Wagner, was ja sehr viel, seriöser klingt als Blümchen, auftreten. Warum? Was gab da den Ausschlag, wo du gesagt hast, jetzt ist mal Zeit für einen Wandel?
Ja, zum einen war ich eben mit Anfang 20 an einem Punkt, wo ich nicht wusste, ist die Bühne jetzt mir zufällig passiert oder soll es wirklich mein Lebensweg sein? Und dazu braucht es manchmal Abstand. Immer dann, wenn man so ein bisschen stocken gerät, ist Abstand, glaube ich, immer das beste Mittel. Ich bin dann erstmal nach Amerika, habe Schauspiel studiert und war mir nicht ganz klar, was als nächstes passiert. Aber es führte mich immer wieder auf die Bühne zurück. Ich habe verschiedene Formen der Bühnenarbeit kennengelernt und mittlerweile habe ich das Gefühl, kann ich einfach all das, was ich gelernt habe, also all diese quasi Jasmin-Apps zusammenlegen und eben zu neuer Musik machen und kann es eben viel besser tun als damals, weil ich es viel selbstbestimmter, selbstständiger machen kann, eben mittlerweile wie ein eigenes kleines Unternehmen funktioniere. Und das ist schon toll, wie man, obwohl man immer wieder dieselben Sachen scheinbar tut, sie doch immer auf ein anderes Level bringen kann.
Und immer wieder neu Grenzen austesten.
Ja, immer wieder neu Grenzen austesten. Also ich frage mich, wo das hinführt. Also mittlerweile führt es mich auf hohe Berge. Ich weiß nicht, was das nächste dann ist. Vielleicht muss ich dann Tiefsee tauchen, Apnoe tauchen machen. Aber irgendwie brauche ich immer wieder das Spiel mit den Grenzen.
2005 bis 2018 hast du ja auch irrsinnig viel gemacht. Also wenn man das so einzeln liest, so Theater, du hast also viel auch moderiert. Ich meine, jedes Einzelne ist eigentlich eine Einzelkarriere. Du hast das alles auf einmal gemacht.
Dankeschön, dass du das so mal sagst, weil ich denke es auch oft, weil keine Ahnung, manchmal sagen so Leute, ja, dann hast du ja ein bisschen moderiert und dies und das, aber tatsächlich steht alles für sich ziemlich gut da. Also entweder bin ich ein Workaholic, wobei ich auch sehr viel Freizeit dazwischen habe. Also ich glaube, wenn man Sachen mit Freude tut, dann hat man auch nie das Gefühl, dass es zu viel sein kann, weil man ja nie zu viel Freude haben kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis von Dingen. Und dann auch eben dieser Faktor, dass ich nicht so gut vorher nachdenke, sondern immer sage, ja klar, mache ich, kein Problem, mache ich.
Einfach machen.
Ja, einfach machen.
2019 tatsächlich das berühmte Bühnen-Comeback wieder als Blümchen.
Ja, verrückt. Also ich habe selbst nie daran geglaubt, dass das möglich ist. Und auf einmal stand ich vor 60.000 Leuten in der Arena auf Schalke. Und da muss man auch sagen, es war halt wirklich eine Krise, die mich dazu geführt hat, weil dieser Regisseur wirklich so ein furchtbarer Menschenquäler war, dem ich da quasi, unter dem ich da zu dienen hatte. Und der hat dann möglich gemacht, dass ich einfach mir was Neues gewünscht habe. Und dann kam diese Gelegenheit um die Ecke. Und ich weiß noch, wie ich in der Nacht vor dem ersten Blümchen-Konzert nach 18 Jahren richtig geheult habe. Ich hatte so dolle Angst, fühlte mich wahnsinnig alleine und hatte einfach das Gefühl, was ist das denn, wenn es eine schlechte Idee war? Und dann gehe ich auf die Bühne und will mein Lied singen und kann mich selbst gar nicht hören, weil 60.000 Leute einfach alles viel lauter singen, als ich es in dem Moment selbst mit Mikrofon singen konnte. Und diese Erfahrung zu machen, war so besonders. Und dann habe ich auch noch David Hasselhoff kennengelernt und der hat mir dann gefragt, ob er ein Duett mit mir machen kann. Also es war ein richtig guter Tag.
Das ist ja Emotion pur.
Ja, war es wirklich.
Die 90er Revival Tour. War das dann auch so der Moment, wo du beschlossen hast, okay, jetzt ist Zeit für ein neues Album?
Da habe ich das, glaube ich, noch nicht im Kopf gehabt. Aber es fing mit David Hasselhoff an, mit Summer Go Away und dann Kooperation mit anderen Künstlern. Und auf einmal fing es an, dass dann Leute auch mir Geschichten zu ihren Eindrücken und Erlebnissen mit meiner Musik erzählt haben. Also am Theater habe ich davon ja nie gehört. Und die Leute hatten, glaube ich, auch zu Recht das Gefühl, dass sie mit mir nicht über Blümchen reden sollten, weil ich wollte das ja nicht mehr sein. Und ab dem Tag, wo ich gesagt habe, ist okay, ich mag es auch, ich wäre wahrscheinlich Blümchen-Fan, wenn ich nicht selber Blümchen wäre, kamen ganz tolle Geschichten zu mir. Jungs, die sagen, ich habe abgenommen, Leute, die generell sagen, ich habe meinen Freund bei deinen Liedern zum ersten Mal geküsst und ich, das muss ein sehr schneller Kuss gewesen sein. Also lauter so schöne Geschichten, was ich denen bedeutet habe, oder Mädchen sagen, du warst irgendwie mein erstes Teenie-Idol. All diese Geschichten, die habe ich nie gehört und das ist totaler Reichtum, die jetzt zu hören. Das macht mich wahnsinnig glücklich und deswegen war es dann auch möglich, mal wieder in neue Musik zu denken, weil ich mich einfach selbst gefragt habe, wenn ich heute Musik mache, wie würde sie klingen? Und das musste ich halt auch rausfinden. Das habe ich dann quasi mir selbst beigebracht.
Das heißt, die Idee zum Album entstand tatsächlich aber 2019.
Ja, die Idee zum Album kam so 2019, dass die Leute gesagt haben, es wäre doch spannend. Dann habe ich mich mit Leuten aus der Plattenbranche unterhalten. Es gab verschiedene Ansätze und ich habe alte Weggefährten wieder getroffen, die gesagt haben, hey Jasmin, wir würden wahnsinnig gern mit dir Musik machen. Wie ist denn dein Verhältnis zum Schlager? Wir empfinden das so und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ist total toll. Ich finde, das ist einfach die nächstlogische Konsequenz, wenn man einfach sagt, Blümchen ohne die ganzen Beats, was ist denn das? Sind eigentlich schöne Schlagermelodien. Und da wollte ich dann weitermachen.
Und dann kam plötzlich Corona, kurz nach deiner Scheidung.
Lockdown 1 hat tatsächlich die Trennung herbeigeführt. Und in Deutschland ist es so, dass wir ja ein Trennungsjahr haben. Das heißt, geschieden bin ich noch nicht. Ich werde dieses Jahr irgendwann geschieden.
Wie ging es dir denn da dann zu Beginn der Pandemie? Ich meine, das war ja dann alles. Das war Corona, das war deine Trennung. Ist ja nicht gerade die beste Voraussetzung.
Nee, das war eine ziemlich furchtbare Zeit, muss ich tatsächlich sagen. Also es war alles, alles hat gerade so Geschwindigkeit aufgenommen und ist dann einfach total gestoppt. Und es war eine richtig, richtig heftige Zeit, in der es mir natürlich wahnsinnig schlecht ging. Alles, was ich machen wollte, ging nicht mehr. Und dann will man sich ja ins Privatleben zurückziehen und sagen, hey, dann habe ich wenigstens Zeit für meinen Partner. Und dann merkt man, es läuft nicht. Es ist richtig, richtig katastrophal für mich persönlich gewesen. Aber man sagt ja zu Recht, dass solche Krisenzeiten natürlich auch ans Licht bringen, was ans Licht gehörte. Und für meinen Mann war das sicherlich schon eine Weile ein Thema, dass wir irgendwie Schwierigkeiten hatten, eine gemeinsame Vision der Zukunft zu entwickeln. Und Lockdown 1 hat uns dann einfach nur gezeigt, dass es jetzt besser ist, Energie in den Prozess zu stecken der Trennung und eben nicht mehr des Zusammenlebens.
Das ist ja tatsächlich bei vielen Paaren jetzt sehr unterschiedlich gewesen. Entweder, also wie du richtig sagst, wie so ein Brennglas, entweder man hat näher zusammengefunden und hat diese Zeit genossen miteinander oder man hat tatsächlich festgestellt, Dinge, die eigentlich schon im Verborgenen waren, aber dann tatsächlich auch auszusprechen.
Absolut. Oder wie man es jetzt so klischeehaft sagen kann, ich gehöre zu dem Klischee der Lockdowns, ich kriege eine Corona-Scheidung. Viele meiner Freundinnen kriegen Corona-Babys, für die einen läuft es so, für die anderen läuft es so. Mhm. Aber ich bin im Endeffekt dankbar dafür, auch wenn es jetzt erstmal eine bittere Pille war am Anfang, weil man kann sich ja mit Trennung auch irgendwie sonst so 2 Jahre beschäftigen. Und wir hatten jetzt einfach irgendwie so einen Brandbeschleuniger und ich glaube, dass wir beide jetzt einfach wirklich an einem guten Punkt sind, miteinander und auch fürs Leben. Also ich glaube, also ich bin eine wirklich glücklich getrennte Frau.
Aber wie hast du denn dann für dich tatsächlich so die Kurve gekriegt? Ich meine, es war Corona, es war Lockdown, man war alleine zu Hause, gerade frisch getrennt. Hat dir da die Musik auch geholfen?
Musik ist definitiv das Mittel zum Zweck, wenn ich down bin. In der Zeit war es so, dass man ja, wenn man traurig ist, braucht man ja eigentlich Freunde um sich und man muss in den Arm genommen werden und das ging dann alles nicht. Also es war wirklich, wirklich zum Kuckuck, zum Schreien merkwürdig. Aber man muss dann halt die Segel setzen und das persönliche Chaos mehr dann irgendwie so durchsegeln und das war dann meine Aufgabe. Und im Nachhinein muss ich sagen, lief es gut, weil ich wirklich viel Zuwendung von meinen Freunden bekommen habe und gemerkt habe, wow, da ist auch so viel für, dass ich dankbar sein kann. Ich bin wahnsinnig dankbar für meine Freundschaften und für irgendwie die Möglichkeit, auch irgendwie meine Trauer auch auszudrücken durch Musik. Und dann geht diese Zeit vorbei. Also ich weiß nicht mehr, wie sich das angefühlt hat. Das ist einfach jetzt Gott sei Dank auch schon eine Weile her. Aber Umbrüche im Leben gehören dazu. Und jetzt ist es halt richtig witzig, dass ich halt mit meinen Freundinnen, die auch schon geschieden sind oder gerade in Scheidung leben, wir machen dann halt so richtig tolle Scheidungswitze. Also es ist richtig witzig, jetzt auch zu diesem Kreis zu gehören.
Gab es da am Anfang bei dir so, gerade beim ersten Lockdown, als das ganze Dilemma losging, so eine Schockstarre oder hatte ich das sofort kreativ gemacht?
Nein, es war definitiv eine Schockstarre. Also ich war wirklich, also weiß gar nicht, wie man den Zustand nennt, aber ich saß einfach nur rum und habe eine Netflix-Serie nach der anderen geguckt. Also mit mir, also ich war wirklich ganz schön weit weg von der Frau, die ich heute bin. Ich wusste einfach nicht, wohin ich meine Energie stecken sollte. Und dann wurde die Energie immer kleiner. Und dann war es für mich zum Beispiel richtig, irgendwie einen Szenenwechsel zu haben. Ich bin dann irgendwie aus der Schweiz nach Berlin gekommen und habe dann erstmal da dann Stück für Stück mein neues Leben aufgebaut. Heute ist mein Zuhause wieder in Hamburg, in der Heimatstadt also aus der Stadt, aus der ich komme. Auf meinem neuen Album habe ich auch ein Lied über Hamburg geschrieben, weil wenn man so nach einer Krise sein Leben wieder aufbauen muss, geht es ja auch darum, das Wort Heimat neu zu definieren. Heimat war irgendwie mein Partner für 10 Jahre und jetzt muss ich Heimat in mir finden und eine Heimat schaffen an dem Ort, an dem ich ja mein Zuhause aufbaue. Und das ist wiederum ein schöner Prozess. Und auf eine Art und Weise finde ich das total lebendig, jetzt mit so meinen 41 Jahren irgendwie nochmal so komplett an einem Punkt zu stehen, wo alles passieren kann. Das finde ich wahnsinnig aufregend.
Wenn du nochmal zurückblickst auf dieses Jahr, also für dich ja nun ganz persönlich noch besonders, aber eben auch auf dieses erste Corona-Jahr. Was hat das mit dir gemacht und die Sicht auf die Dinge? Inwieweit haben die sich verändert?
Was ich positiv finde, ist, dass ich wirklich erwartungsfrei lebe. Also in manchen so spirituellen Lehren will man das ja immer so durchdrücken, hab keine Erwartung, aber ich habe das noch nie so richtig kapiert. Aber durch diese ganze neue Zeit habe ich einfach wirklich angefangen, so die Momente zu schätzen. Ich bin ruhiger in mir, ich finde toll, was kommt. Ich bin nicht so böse auf die Sachen, die nicht kommen. Ich habe einfach generell weniger feste Vorstellungen, wie was zu sein hat. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Ich glaube, als ich in meiner letzten Beziehung bin, habe ich mir ganz viel vorgestellt. Wie soll der Mann sein und wie soll unser Leben sein und wie soll so eine Hochzeit sein? Und jetzt sehe ich das eher so wie bei einem meiner Songs auf dem Album. Mehr brauche ich nicht. Ich habe da ganz klar definiert, eine Couch, der Fernseher und dich, mehr brauche ich nicht zu meinem Glück. Also dieses Gefühl von Hauptsache zusammen im Moment sein und wir sind quasi alles aus dieser Kernzelle kann dann alles passieren. Das ist so eine Form von einfachem Glück und ich glaube, das habe ich sehr zu schätzen gelernt durch persönliche Krise und Weltkrise.
Und damit sind wir natürlich direkt bei deinem neuen Album nach mehr als 15 Jahren jetzt dieses Album und es ist ein völlig neuer Sound.
Sound, ja, neuer Sound. Trotzdem kraftvoller Sound. Es war mir wichtig, dass ich so eine Art Energie transportiere. Ich finde, wenn ich Blümchenkonzerte gebe, ist das so ein Energieaustausch. Und ich glaube, das war mir auch wichtig bei meinen Liedern, dass es keine Lieder sind, bei denen ich auf der Bühne quasi in Schönheit sterbe, sondern dass ich tanzen kann und Leute zum Tanzen bewegen kann.
Von Herzen heißt es. Ist das so eine Metapher für dich, für alles, was dir wichtig ist im Leben?
Ja, ich sage das tatsächlich oft, also wenn mir jemand was schenkt, frage ich, kommt es von Herzen? Dann nehme ich es gerne an, von Herzen Dank. Also ich füge ganz oft dieses von Herzen bei allem dabei, also bei allem zu. Und das ist irgendwie wirklich etwas, was sehr typisch ist für mich. Und das war dann irgendwie, fand ich, auch der richtige Name für das Album. Außerdem, glaube ich, habe ich in fast jedem Text irgendwas mit Herz gemacht.
Ja, genau. Vorab natürlich die Single Gold. Da hast du gesagt, es geht um den Moment, überhaupt auch bei dem Album, es geht um den Augenblick. Bist du jemand, der tatsächlich gut im Hier und Jetzt leben kann, immer?
Ja, das würde ich tatsächlich als eine Superpower von mir bezeichnen. Ich bin so ziemlich gut darin, im Moment zu sein. Also auch wenn der Moment blöd ist, kann ich da auch sehr drin sein, aber ich kann das auch sofort loslassen. Ich kann mich auch total an kleinen Dingen freuen. Ich habe ein gutes Auge für Details des Tages und pick mir die heraus. Und ich habe seit vielen Jahren eine Practice, eine tägliche Routine, in der ich mir abends immer vorstelle, drei Dinge, für die ich dankbar bin am Tag. Und die finde ich immer und die findet jeder. Man kann aber auch drei Dinge finden, die scheiße liefen. Und es ist einfach wirklich so, dass man sich so wirklich anders aufstellt im Leben, wenn man die guten Dinge fokussiert. Das heißt nicht, dass ich permanent sage, alles ist positiv. Das ist natürlich nicht. Es gibt viele Challenges, auch in meinem Leben, in jedem Leben. Aber man kann trotzdem jeden Tag für drei Dinge dankbar sein. Die kriegt jeder zusammen.
Dann lass uns mal ein paar deiner Songs durchgehen. Die wollen wir jetzt natürlich hören. Sag mal jeweils so, deine Emotionen dazu. Also fangen wir mal mit Gold tatsächlich an.
Ja, Gold ist ein ikonischer Song. Ich finde auch ein Frauen-Empowerment-Song, weil er einfach wirklich so ein, ich finde, ein schönes, ikonisches, weibliches Bild irgendwie beschreibt, in der man irgendwie auf der Suche nach einem Herz aus Gold ist. Und das ist, finde ich, sehr erstrebenswert. Also für mich und für die Leute, mit denen ich Zeit verbringe.
Dann hast du so eine richtig schöne Freundschaftshymne. Hauptsache du.
Ja, Hauptsache du ist ein Song des Miteinanders, des Füreinanders, des Nebeneinanders. Und er macht einfach gute Laune. Also irgendwie merke ich, dass das der Lieblingssong meiner Freunde ist. Die wollen den immer am meisten wiederhören.
Hast du selber einen Lieblingssong jetzt schon?
Von Anfang an fand ich Spring in mein Herz am besondersten. Ich mag die Stimmung daraus. Also ich mag irgendwie diese verzerrten Basslinien. Und ich mag, dass es ums Verlieben geht. Also Spring in mein Herz. Und ich mag aber auch, dass es sowas, dass auch so eine leichte Melancholie mitschwingt. Das finde ich schön.
Das ist eine richtig schöne Liebesballade. Die hat mir nämlich auch gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, Liebe will riskiert werden, ist so ein Satz, den ich total toll finde.
Liebe braucht Mut.
Ja.
Richtig. Dann, das hast du gerade schon erwähnt, mehr brauche ich nicht. Eine Couch, der Fernseher und dich finde ich auch gut.
Ja, es ist also mein A&R, also der Typ bei der Plattenfirma, der mit mir sich um die Musik kümmert, der war so, kann man das so aufziehen? Und habe ich ihm das lang und breit erklärt, worum es mir dabei geht. Und hat er gesagt, na gut, lass ich dir durchgehen. Es ist eben meine Definition vom puren kleinen Glück versus, dass man als Paar, man kann natürlich irgendwie total in der Welt sein und man braucht Veranstaltungen und dies und das und jenes. Und auf eine Art und Weise hatte ich das. Und alles, was ich jetzt suche, ist nach diesem Gefühl, boah, du bist auf der Couch, wir kuscheln und glotzen irgendwas und das ist perfekt.
Genau, wenn das der Richtige ist, fühlt sich das richtig gut an.
Ja.
Du bist nicht allein.
Du bist nicht allein ist sicherlich ein Song, der nur möglich war durch dieses Gefühl, allein zu sein und dann festzustellen, du bist es doch nicht. Also es ist definitiv ein Song, der ohne die Krise nicht geschrieben worden wäre. Denn wir alle kennen dieses Gefühl von, boah, mein Leben hört auf, ich bin abgeschnitten, da sind meine Freunde, aber immer nur im Zoom-Meeting. Und trotzdem zu merken, da ist ganz viel Wir-Gefühl im Alleinsein.
Lass los, das ist ja auch ein sehr persönlicher Song. Bist du jemand, der gut loslassen kann?
Loslassen ist für jeden schwer, für mich auch. Und ich musste das halt auch lernen, werde darin besser. Ich bin weniger verbunden mit Dingen, mit Klamotten, aber auch mit so Vorstellungen. Und Lass los ist ein Song, der mit der persönlichste ist, auch wenn er jetzt nicht wirklich mein Leben beschreibt. Aber das Gefühl war ja auch für mich, loslassen zu müssen, an einem Punkt, wo ich es auch nicht wirklich wollte oder bereit war. Und ich kann den Song nicht singen, ohne zu heulen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Wenn ich den höre, muss ich immer heulen.
Regentropfen.
Ja, Regentropfen ist ein ziemlich witziger Song, der definitiv sehr viel meine Festival-Persönlichkeit irgendwie, glaube ich, beschreibt. Also es klingt so ein bisschen, als ob so ein Techno-DJ ein Schlagerstar zum Frühstück verspeist hat. Es hat eigentlich ein kitschiges Thema vom Text, aber es wird durch die harten Beats irgendwie so abgepuffert. Also ich finde es ein sehr besonderes Lied, dass uns da eingefallen ist.
Ist bei dir eigentlich immer zuerst der Text und dann die Musik oder umgekehrt oder mal so, mal so?
Es ist tatsächlich mal so und mir war bei meinem Songwriting für mich, ich schreibe auch für andere Künstler Lieder, das kann dann ganz anders klingen, aber für mich war es wichtig, dass die Texte Bilder kreieren, Gefühle kreieren und Momente beschreiben, aber definitiv nicht zu viel erzählen. Also ich würde mir wünschen, dass Leute dann irgendwie damit resonieren und ihre Gedanken irgendwie auch noch Freiraum haben. Versus es gibt Künstler, die ja komplette Geschichten erzählen in ihren Songs. Fand ich nicht erstrebenswert. Ich wollte so wenig wie möglich mit so viel wie möglich.
Es gibt ja so Künstler, die sagen, wie zum Beispiel damals Charles Aznavour, aber auch Herbert Grönemeyer, die sagen, das Schwierigste eigentlich ist immer die erste Zeile. Wenn ich die habe, dann bin ich im Fluss, dann geht alles. Andere wiederum sagen, wenn ich den Refrain habe, geht alles. Wie ist das bei dir?
Ich habe tatsächlich erst immer ein Thema. Also das ist eben Spring in mein Herz. Ja, daraus will ich machen. Gold, ein Herz aus Gold. Ah, das ist spannend. Wie kann man das, was kommt da noch dazu? Ich puzzle dann quasi so das zusammen, aber ich brauche immer ein Grundthema. Und ich sammle schöne Sätze, also wie Liebe will riskiert werden, denke ich so, boah, da denke ich dann viel drüber nach. Und eine Freundin von mir hat zum Beispiel neulich gesagt, das Leben ist ein Zebra. Das finde ich auch sehr schön, also weil es eben schwarz und weiß ist.
Spring in mein Herz finde ich auch toll. Wie kam das?
Und das war so eine Zeit, in der ich zum ersten Mal wieder ein bisschen verliebt war. Also aha, das geht also. Und das war so das Gefühl, dass es halt Mut braucht, sich wieder auf jemanden einzulassen. Und dass es aber gleichzeitig auch wichtig ist, dass ich jemanden wieder in mein Herz lasse. Das war so das Thema. Ich habe ein bisschen ein Faible für so Naivität. Also das ist ja auch ein Satz, der hat eine große Naivität. Ne? So, ich mache mein Herz auf Spring rein. aber es hat auch was Pures. Und das war dann irgendwie so in meinem Kopf, weil ich versuche vielleicht ja auch so Prozesse wie Verlieben in ein Bild zu setzen. Und da war das mit dem ins Herz reinspringen ein gutes Bild für mich.
Sterne
ist ein bisschen ein romantischer Song und beschreibt so dieses, man ist verliebt und macht wilde Sachen draußen und schläft quasi vielleicht einfach draußen, weil man sich so fühlt. Also dieser Zustand vom Verliebtsein, der beinhaltet ja immer so abgefahrene Prozesse. Also ich meine, die besonderssten Dinge, die ich erlebt habe, waren immer, wenn ich verknallt war und man dann irgendwie so außergewöhnliches Zeug gemacht hat. Und draußen schlafen, die Sterne sehen, sich frei fühlen und glücklich fühlen und total im Moment sein, das ist so ein bisschen die Beschreibung dafür.
Toller Titel ist auch Konfetti-Raketen.
Ja. Meine Nachbarin hat irgendwann mal gesagt, Jasmin, durch dein Blut fließt Konfetti oder du hast Konfetti im Blut und Konfetti ist irgendwie eine Lebenseinstellung und Konfetti-Raketen ist ja auch irgendwie, wenn man sich das vorstellt, wann sieht man Konfetti, das ist ja immer zu Festivitäten, zu feierlichen Momenten und es ist eben so ein ganz großes Glücksgefühl, wenn man quasi innerlich Konfetti-Raketen losschickt.
Das Leben feiern kann.
Ja.
Und dann gibt es noch auch einen sehr persönlichen Song, einen Blümchensong.
Ja, ich wollte natürlich auch einfach Blümchen irgendwie mit involvieren in den musikalischen Prozess. Und auf meinem Merchandise, Blümchen-Merchandise, ist ein Spruch, den wir gefunden haben, der geht so, also if your heart doesn't beat like a Blümchensong, then I don't want it. Und irgendwie daraus habe ich dann irgendwie was gedreht, dass ich einfach sage, wenn dein Herz nicht schlägt wie ein Blümchensong, will ich es nicht auch. Und das fand ich irgendwie ganz charmant, dass ich einfach sage, hey, daher komme ich, das ist ein wichtiger Teil von mir und das bin ich heute.
Wie geht's jetzt weiter für dich in den nächsten Monaten, wenn Corona es zulässt?
Ich warte natürlich sehnsüchtig darauf, Konzerte geben zu können. Einerseits, weil ich Blümchenkonzerte geben möchte und andererseits, weil ich natürlich auch endlich sehen möchte, was passiert, wenn ich meine neuen Songs singe. Und die Zeit kann ich natürlich dann nicht ganz bestimmen, wie es läuft, aber es kommt ja danach Gold, die zweite Single, Hauptsache du, dann wird das Album kommen. Also es wird sicherlich viel zu tun sein und es ist ja heutzutage, anders als in den 90ern, ja auch so, dass ich vieles mitgestalten kann durch meine Social-Media-Kanäle. Da ist man ja quasi jeden Tag irgendwie am Ball. Also es fühlt sich irgendwie total schön an, direkt irgendwie meine Fans und meine Community ansprechen zu können.
Blümchen, Jasmin, von Herzen alles Gute für dein neues Album, für deinen neuen Erfolg und auch für deinen Neustart im ganz Persönlichen.
Das ist sehr schön, vielen Dank. Danke für das Gespräch.
Und bleib schön gesund.
Ebenso.